Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich, heute aus Thun. Wir sind hier im Theater Alte Öle und ich freue mich auf meine beiden Gäste. Auf der einen Seite Lilian Raselli, Archäologin. Sie kennt sich aus mit der Geschichte von vergangenen Jahrtausenden. Mit den so jungen Mauern, wo sie jetzt Herrin drüber ist, hat sie es vorher noch nie zu tun gehabt. Sie ist nämlich Leiterin vom Schlossmuseum Thun. Und auf der anderen Seite der Mr. KMU, Hans-Uli Müller, Bankier einerseits und Unternehmer andererseits, oder besser gesagt Firmenretter, Sanierer, wenn es in der Region neu einen wirtschaftlichen Schwung braucht, ist der Hans-Uli Müller meistens nicht allzu weit weg. Schön, dass Sie beide da sind und ganz herzlich willkommen im Persönlich. Herr Raselli, wenn wir es schon von alten Mauern haben, was würden Sie ja sagen, so aus dem Bauch raus, wie alt sind die Mauern hier im Theater, alte Öle, wo wir uns drin befinden?
Also innen, wenn ich da schaue, ist es sehr neu, sieht sehr modern aus, haben wir gut ausgestattet. Und ich muss in der Scham gestehen, ich war noch nie da innen vorher.
Aha, eine Premiere. Wie sieht es aus bei Ihnen, Herr Müller? Sie sind, glaube ich, schon mal da gewesen.
Ich war schon mehrmals da gewesen. Wir machen immer von der Credit Suisse machen wir da alles. Und mit mir kommen wir sehr gerne daher.
Und das heisst, Sie haben schon fast ein Gastspiel oder ein Heimspiel wieder hier auf dieser Bühne. Aber normalerweise sitzen Sie dann nicht unten im Publikum oder sind Sie einmal auch auf der Bühne?
Im Publikum bin
Im
ich
Im Publikum. Dann. Also jetzt für Sie mal etwas Neues. Eben, Sie sagen 800 Jahre alte Mauern, Frau Raselli, wie die vom Schloss Thun, die sind jung. Was ist denn alt? Was sind alte Mauern in Ihren Augen?
Meistens sind es keine Mauern mehr, sondern nur noch Ruinen. Ich sage auch immer, so viele Mauern auf einem Stück, an einem Stück, habe ich eigentlich auch noch nie gehabt, besonders mit einem Holzdach drauf.
No, also ist das sogar noch ein Dach
oben drauf? Ja, das ist das Toppen zu Hause total.
Da träumt eine Archäologin normalerweise nur davon?
Ich weiß nicht, ob man davon träumen kann. Also, das ist immer neu, wenn man davon träumen kann, wenn es Realität wird. Oder der natürlich in Moorfunden und so, da behalten sich die Sachen ganz gut.
Und im Moor?
Im Moor oder einfach in Sumpfgebiet, feucht, gleichmässig feuchten Gebiet, da behalten sich die Sachen
schon. Ich würde eben als Laie sagen, ein Moor macht so eine Sache kaputt, eben zum Beispiel Holzstrukturen oder so, aber das wird dann eher noch erhalten, wenn es feucht ist, gleichmässig feucht.
Moorleichen, oder?
Die Moorleichen, natürlich. Klar. Voilà. Also, ich fühle mich auf jeden Fall sehr jung. Sie beide sind auch in dem Moment, wenn Sie sagen, alt ist denn wirklich erst alt, ob wir jetzt 40 oder 60 sind oder irgendjemand. Das heisst, wir sind alle ganz jung in dieser Stunde. Zum Schloss Thun gibt es ja einen grossen, sehr aktuellen Berührungspunkt zwischen Ihnen beiden, nachdem nämlich klar war, dass wir Sie beide in die Sendung einladen. Erst nachher habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich einen persönlichen Berührungspunkt gibt oder vielleicht in der Zukunft, dass sie mit grösster Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen mehr miteinander werden zu tun haben. Das habe ich effektiv nicht gewusst, hat sich erst nachher herausgestellt. Wie denn genau? Was haben Sie vielleicht in Zukunft miteinander zu tun, Frau Raselli und Herr Müller?
Ich nehme an, sehr konkret könnte das allenfalls werden, indem wir gemeinsame betriebliche Grundfläche haben im Schloss oben und uns dort irgendwie müssen finden, damit wir eine gute Win-Win-Situation haben für uns als Betrieb und Schlossmuseum und potenziell der Herr Müller als potenziell zukünftiger Betreiber von den umliegenden Gebäuden, die aber auch noch zur Burgala gehören.
Also die Schlossherrin hier auf der einen Seite, wo drin ist, und vielleicht ein neuer Schlossherr auf der anderen Seite. Ist das richtig, Herr Müller?
Überhaupt nicht Schlossherr, gar nicht. In keiner Art und Weise, sondern ich sage immer, der Schlossberg, der gehört den Thuner. Das gehört der Thuner Bevölkerung. Und Frau Raselli und ich, wir wollen etwas Gutes machen für die Thuner Bevölkerung. Wir wollen uns einsetzen, dass der Schlossberg und das Schloss selber im richtigen Licht erscheint. Und dazu gehört, dass ein Traum von mir in Erfüllung geht, nämlich ich habe ja den Swiss Venture Club mit Gleichgesinnten vor 10 Jahren können gründen.
Müssen wir schnell vielleicht erklären, der Swiss Venture Club macht eine Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen oder schaut, dass Kapital rum ist für Unternehmen.
Wir machen 5 Sachen, wenn ich das kurz sagen darf. Ja. Der Swiss Venture Club tut Unternehmer auszeichnen, die während Jahren immer wieder Erfolg hatten, die Arbeitsplätze geschaffen haben, die sich für die Wirtschaft von diesem Land eingesetzt haben. Und anschliessend an die Auszeichnungen ist das Networking. Wir machen Ausbildung, die ganz wichtig ist, dass wir in diesem Land auch in Zukunft Erfolg haben werden. Wir helfen Finanzierungsmittel bereitstellen. Da hat jetzt die CS vorletzt, dank dem Swiss Venture Club, uns ein separates Vehikel bereitgestellt, wo sie 100 Millionen Franken sprechen, wo wir, der Club heisst SVC AG für KMU Risikokapital, also der KMUs Risikokapital geben können. Und politisch natürlich versuchen wir, all die Hürden, die im Weg sind, wegzuräumen und so für KMUs einen Dienst zu erweisen. Und letztens natürlich Sport, darf da auch nicht fehlen. Wir machen auch Sport Events für Unternehmer. Heißt Golf, Ski-Weekends, solche Sachen.
Voilà, also das ist jetzt der SVC. Und mit dem wollten sie gerne ein neues Heim, ein Traumheim. Sind sie immer noch auf der Suche?
Das wäre genau, Schloss, das ist der grosse Traum, den ich seit Jahren träume. Etwas zu finden, wo wir daheim sind, wo wir spezifisch die Ausbildung können weitertreiben. Die Ausbildung, die wir machen, ist unterschiedlich von dem, was angeboten wird. Wir machen Globalisierungsthemen, Nachfolgeregelungen, wir gehen in neue Märkte, wir organisieren Reisen nach China, nach Indien. Und einfach die Themen, die das Unternehmertum bewegt, das nehmen wir. Und so eine Art Akademie, eben Kaderschmiede in diesem Schloss oben zu machen, das ist etwas Superes.
Da strahlen Sie, das wäre ein Traum. So, und jetzt müssen wir noch schnell erklären, das Schloss Thun hat ja einen Besitzerwechsel gehabt, schon ein paar jetzt in den letzten Jahren. Das hat lange Zeit dem Kanton gehört.
Eigentlich seit 1378.
Ja, das ist ein zähriger Schloss natürlich, oder?
Das war der Bau 1191, ja, seit 1378 gehört zur Republik Bern und ist jetzt eigentlich kontinuierlich immer der Obrigkeit hat es gehört, oder im Kanton. Und ich sage, der Einschnitt, der jetzt da ist, seit das Gericht der Schlossberg verlassen hat, das ist der Einschnitt in seiner ganzen Lebensgeschichte. Oder kann man sagen, dass es einfach existiert. Und das ist schon, muss man sich gut überlegen, dass das eine nachhaltige Umnutzung ist, die auch der nächsten Generation gut kommt.
Eben, die Stadt hat das einmal gekauft
vor vier Jahren.
Vor 2006, ja. Die Stadt gekauft und jetzt wird es quasi wieder veräussert.
Genau.
Von der Stadt.
Ja. Auch die umliegenden Gebäude, also der Donjon mit den 4 Türmen, dort wo ich drin bin, eigentlich, da bleibt der Stadt und ich hoffe natürlich, ich bin wirklich im Donjon, das heisst keine Heizung, dass wir da auch noch ein Platz bekommen und ich endlich ein Büro mit einer Heizung.
Das heißt, also, Sie können Sie ihr das bieten nachher?
Wollen wir ihr bieten? Also die Wünsche von der Frau Raselli ist von allem Anfang an, haben wir die bei ihr abgeholt und von allem Anfang an ist klar gewesen, wir werden ein Museum Räume zur Verfügung stellen. Und wir wollen dort das ganze Parterre eigentlich für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Und wenn wir ein Restaurant her tun, hoffentlich können wir eine Aussichtsterrasse bewilligen. Dann natürlich der Denkmalpfleger auch noch etwas dazu zu sagen. Mhm. Und dann eben für das Museum haben wir dort mehr als die Hälfte, wo nachher am Museum zugutekommt. Und Entschuldigung?
Ja. Ja, nein, nur mal schnell eine Frage. Also, das kaufen Sie nicht persönlich, das Schloss? Oder wie funktioniert das?
Wir gründen eine Aktiengesellschaft,
die
Schlossberg Thun AG, und sie wird dann Eigentümerin von diesem Schloss, von diesen Gebäuden, man muss betonen, im Baurecht. Mhm. Der Schlossberg, der gehört weiterhin der Thunenbevölkerung, wie gesagt, und wir schauen zu diesen Gebäuden. Und wir tragen Sorge natürlich aus diesen wunderbaren Gebäuden, wo wir wollen, etwas investieren, selbstverständlich. Zum Beispiel das alte Gefängnis. Dort wollen wir Bed and Breakfast machen. Und ich hoffe, dass natürlich die Thunenbevölkerung einmal in ihrem Leben mindestens einmal dort raufkommt. Sie bekommen Vorzugspreise. Das habe ich schon besprochen. Dass sie mal schauen können, wie sie so eine Zelle in den Laptop.
Ist ja noch speziell, oder? Das würde mich noch interessieren. Ich habe das auch schon angetroffen, dass meistens die Bevölkerung zu diesen ehemaligen Hoheitsgebäude ein bisschen ambivalentes Verhältnis haben. Oder? Sie haben gesagt, Gericht ist dort oben vorher, manchmal eben das Gefängnis. Also, wie schätzen Sie so das Verhältnis ein, das Thun hat zu diesem Schloss? Klar, es ist ein sehr schönes Gebäude, aber schwingt auch noch ein bisschen manchmal die Erinnerung vom Gericht und die Staatsobrigkeit, ist das noch spürbar?
Also ich finde schon, also ich muss ja gerade sagen, ich bin ja nicht Thuner, ich komme von außen. Und das ist für mich ganz stark eigentlich in den Thuner drinnen. Also wenn man sagt, wir gehen aufs Schloss, das ist immer schlecht. Und dann muss man entweder aufs Gericht wirklich oder dann noch schlimmer ins Gefängnis bis 2001. Oder? Und ich denke, das muss ich den Köpfen einfach ein bisschen ändern. Oder ist jetzt dran zu ändern? Wir machen vom Museum aus recht viel einfach Anlässe, dass die Leute hier raufkommen können. Und das einfach auch wieder erleben, oder? Dass es hier nicht nur schlecht ist. Oder einfach das Museum, das teilweise ein bisschen Überholungsbedarf hat oder Nachholbedarf. Dass man einfach das auch anders kann sehen kann, als positiver Begegnungsort. Und Aufenthaltsort, etwas, was sehr wichtig ist in der heutigen Zeit. Und ich denke, wenn wir eben mehr Platz bekommen und vielleicht auch zusammen Anlässe machen können mit dieser zukünftigen Nutzung, so Mischformen, das kann man sich ja auch überlegen, das könnte etwas mir potenziell sehr gut zu werden.
Ja, wenn ich höre Restaurant und Bed and Breakfast im Gefängnis und eine Aussichtsplattform, also da passiert, glaube ich, etwas. Wie haben Sie denn das Schloss damals kennengelernt? Sie sind seit 4 Jahren, seit 2006 sind Sie jetzt Leiterin vom Schlossmuseum. Ja. So Ihren ersten Eindruck, den Sie damals gesehen haben?
Also, spannend aus Gebäude. Innen bei den Ausstellungssachen hat es relativ Nachholbedarf gehabt, würde ich sagen. Aber sagen wir einfach, eine gute Herausforderung hat es mir gedacht. Das ist wirklich so
museal. Also es war ein bisschen langweilig zum Anschauen.
Nein, nicht langweilig. Es hat ganz exzeptionelle Stücke, das muss ich wirklich sagen, die ein bisschen unterschätzt werden. Also so mittelalterliche Teppiche, das ist einer von den ältesten Teppichen in der Schweiz, ist in Thun, das wissen ja viele Thuner auch nicht. Aber einfach die Ausstellungen sind natürlich auch langsam in die Jahre gekommen, brauchen Nachholbedarf, wir sind jetzt dran. Also wir machen ein absolut neues Ausstellungskonzept, es wird jetzt ein Museumsschloss geben und der Slogan ist so, den Inhalt und Hülle kongruent machen. Und das sind immerhin 800
Inhalt
Jahre Geschichte.
Inhalt und Hülle kongruent, das ist jetzt, jawohl. Also, das heisst, dass das, was man sieht und das, was drin ist, zueinander passt.
Ja.
So. Das ist schön. Genau. Ab und zu, oder mindestens ab und zu ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Sie haben sich auch schon mal verkleidet, gell, Sie, als wer genau?
Königin Bertha.
Die Königin Bertha. Warum?
Also, alle, die mich kennen, wissen, ich mache das gar nicht gerne. Also, ich hasse es direkt, mit zu verkleiden. Oder ich habe seit Jahrzehnten schon keine Röcke mehr an. Aber wir hatten ein Schlossfest mit und der Archäologische Dienst vom Kanton Bern, die sind auch helfen, Gott sei Dank. Wir hatten 5.500 Besucher gehabt. Und der neue Kantonsarchäologe, der Daniel Gutscher, der ist gekommen als Landvogt. Der sagt, er sei halt der Oberst. Und er denkt, also als Schlossherrin, das muss ich irgendwie toppen. Und dann bin ich halt als Königin Bertha.
Sehr schön. Was würden Sie am Herrn Müller für ein Outfit verpassen, wenn er mal dort oben vielleicht einmal so ein Schlossfest wäre?
Was ja, ich hatte immer noch so ein schönes Landvogtenhütchen mit einem heissen Federn oder so, mal mit dem anfangen.
Vögt und Schweizer Geschichte ist auch ein bisschen problematisch, oder? Wenn wir weiter zurückschauen.
Also. Gut, ich kann natürlich immer noch beim Donjon oben runterschauen. Also von dem her stimmen die Verhältnisse.
Also jetzt schauen wir doch noch ein bisschen Ihre Lebensweg an, wo Sie herkommen. Ich würde vielleicht gerne schon beim Herrn Müller ansetzen, bevor wir dann auch zur Archäologin nochmal kommen. Wir haben Sie jetzt kennengelernt als Unternehmer und Sie haben den Namen schon ein, zweimal erwähnt. CS, Credit Suisse, Banker, sind Regionenleiter Mittelland. Was sind Sie denn jetzt eigentlich mehr? Bankier oder Unternehmer?
Also ich bin mit Herz und Seele natürlich Bankier, ist ganz klar. Und dass ich Unternehmer bin, privater Unternehmer, das ist, findet natürlich in mir Freizeit statt. Mit dem Wissen natürlich von meinem Arbeitgeber. Das ist natürlich wichtig, dass man da ganz transparent ist und die immer wissen, was ich da nebenbei noch mache.
Das ist eigentlich sehr einfach. Also ich kenne ein paar, ich nehme, kennt man in der Öffentlichkeit von Bankern oder die so quasi auf ihrem Kaderniveau sind. Und ich bin jetzt noch nie einem begegnet, der das schafft oder das macht. Wie schaffen Sie das?
Es hat sich einfach entwickelt. Das hat natürlich vor Jahrzehnten angefangen, indem dass wir irgendwann habe ich begriffen, wie wichtig dass die KMU sind für das Land. Und ich habe auch begriffen, dass wenn man den Menschen etwas Gutes machen will, gibt es etwas, vor allem im Mittelpunkt steht. Gebt ihnen eine gute Arbeit. Eine Arbeit, wo sie jeden Morgen gerne aufstehen, wo sie Freude haben, wo sie respektiert werden, wo sie sich ausleben können. Und die Leute, die Arbeit geben, das sind die Unternehmer. Die schaffen neue Arbeitsplätze. Die sind auch Leute, die langfristig orientiert sind, die auch für das Gemeinwohl sich einsetzen und immer wieder helfen. Vor allem KMUs, die kleinen Unternehmungen in diesem Land, die mittelgrossen Unternehmungen, die machen das. Und darum habe ich mir gesagt, ich tue die unterstützen. Dann kann ich mich auch ein bisschen multiplizieren, ich kann denen helfen.
Hat es so einen Moment gegeben, so einen Aha-Moment, wo sie diesen Virus zum ersten Mal gepackt hat, wo sie gesagt haben, so, ich will etwas machen, ich habe eine gewisse Verantwortung mit meiner Bildung, mit meinem Umfeld, das ich vielleicht habe. Wo ist das Schlüsselerlebnis gewesen, das Sie zum ersten Mal angesetzt haben?
Es hat eigentlich in der Bank angefangen, oder? Wo ich plötzlich eben neuer Chef war, KMU Schweiz oder CS für KMUs. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass eigentlich nicht alle Leute wissen, wie wichtig dass die KMUs sind und dass man zu denen muss Sorgen tragen muss. Und dann hat man bei uns auch ein bisschen das ganze Geschäft mit den KMUs zurückgestuft. Und das habe ich mir nicht gefallen. Und ich habe gemerkt,
also man hat ihnen gesagt, hören Sie, Herr Müller, wir haben nicht mehr so viel zur Verfügung, so viel Geld oder wie auch immer. Oder?
Man hat gesagt, konkret, es ist nicht mehr Kerngeschäft.
Aha, gut.
Und das hat mich
Rückstufung.
Enorm geärgert. Ja. Und darum habe ich dann gesagt, jetzt mache ich etwas. Ich habe natürlich probiert, mit Wort das zu verändern. Und dann gemerkt, ich kann es nur verändern, wenn ich Zahlen ändere. Und das hat dazu geführt, dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen neue Strategie ausgearbeitet habe. Zeigt, was da für Potenzial eigentlich drin ist. Die Leute neu ausbildet, Metaphers genommen, wie die eigene Nordwand. Oder? Zum Beispiel, wenn die Leute erklärt, schaut, wenn ihr auf die kleine Scheidegg marschiert, das macht ihr super. Aber es reicht nicht, für die beste Firmenkundenbank der Schweiz zu werden. Da müssen wir die Nordwand auf. Und da braucht es Teams, die wissen, was sie machen, sich gut vorbereiten, diszipliniert ist, jede Bewegung für etwas ist, wo Vertrauen haben, Vertrauen, das im Zentrum steht, auch beim Bankier immer wieder, oder? Dass wir miteinander in die Gesellschaften raufgehen. Und dann habe ich mit meinem Freund und Kollegen, der Grossfirmen hat, mit dem Urs Gauch, haben wir verschiedene so Metaphern genommen. Wir sind selber auf die kleine Scheidegg, haben dort mit 200 Kader eben instruiert, sind in den Zelten übernachtet. Es war Herbst, es hat geschneit, wir sind im Zelt, ein paar sind in Massenlager, die auch ganz kalt hatten. Ja. Und aus dem heraus hat es dann später auch die Idee gegeben, wir gehen mit 80 auf einen 4000er. Einfach für zu zeigen, ein 4000er gehen wir jetzt mit 80 Kader von der CS. Und das haben wir dann gemacht, wir sind auf das Alalinhorn. Und das ist unvergesslich.
Ja, haben Sie die Leute dort, die müssen ja auch noch ein bisschen fit sein. Also wenn jetzt jemand schwer übergewichtig ist oder was weiß ich, Arthritis hat oder so. Wie haben Sie das geschafft?
Wir haben denen gesagt, schaut, wir gehen in einem Jahr. Mhm. Die müssen trainieren. Die müssen jede Woche also Ausdauertraining machen, also joggen. Die müssen ein 3000er machen, sie haben ein Heft bekommen, das sie können eintragen können. Es ist kontrolliert worden. Und am Schluss mussten sie ein Arztzeugnis bringen. Ja. Aber noch 3 Tage, bevor sie es gemacht haben, ist noch die Personalchefin zu mir und gesagt, Hans-Uli, mach das nicht. Das ist viel zu riskant. Aber wir haben natürlich alle Risiken haben wir erkannt und wir haben wirklich nichts dem Zufall überlassen. Mhm. Wir haben 17 Bergführer mitgenommen, 17 Gesellschaften. Und ich muss sagen, es war unvergesslich.
Ja,
ich selber war noch eine Stunde von mir oben gewesen, und einfach die Bergspitzen angeschaut. Und mich hat gefreut, dass man Leute so kann bewegen, so motivieren. Und auch für sie selber ist das wirklich eine Situation gewesen, wo sie ihre Komfortzone verlassen haben. Und das wollen wir auch immer wieder, dass die Leute bereit sind, Komfortzone zu verlassen, ein bisschen auszudehnen und sagen, so, das packen wir jetzt, das können wir zusammen. Zusammen können wir es. Andere könnten das nie, aber wir schon.
Und sie hat es geschafft. Ja. Das ist tatsächlich eine spezielle Geschichte. Ich würde gerne nachher noch mal einsetzen bei Ihnen als Firmenretter, aber zuerst vielleicht zum Weg von der Archäologin. Nehmen Sie uns mit in die Faszination von der Archäologie. Ich habe mir das kurz einmal versucht vorzustellen. So Region Nordwestschweiz, wo ich aufgewachsen bin, kann es je nachdem vorkommen. So Kaiserwerk natürlich, wenn man bei zu viel am Graben ist, dass man das eine oder andere Scherbenstück findet, ist mir leider nie passiert.
Sie sind am falschen Ort gewesen.
Ja, ich bin am falschen Ort gewesen. Jetzt ist es klar. Wo können Sie sich noch erinnern, wo Sie zum ersten Mal, ich weiss nicht, es war eine Münze gewesen, ein Scherbenstück gefunden haben?
Ich habe zuerst unseren Garten umgerabt, als Kind, und habe dort schon Sachen gefunden.
Wo sind Sie aufgewachsen genau?
Bei Solothurn.
Jawohl.
Dort. Und ich habe ab 16 Scherbe gewaschen in der Kantonsarchäologie. Die ist dann gerade neu gegründet worden und Scherbe angeschrieben, einfach zum Geld verdienen eigentlich. Mhm. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil die haben einfach irgendeine Ausstrahlung für mich.
Sicher, können Sie das noch ein bisschen beschreiben, was da passiert, wenn man so einen alten Scherbenstück
also, bei mir ist jetzt das so, wenn ich eine Scherbe in der Hand habe und vielleicht keinen Vergleich finde für das, dann finde ich noch Jahre später, wenn ich wieder etwas Ähnliches in der Hand habe, habe ich das Gefühl, oh, das kenne ich, dann braucht es vielleicht noch ein Zeitchen und dann finde ich es zurück. Also ich habe einfach zum sagen, ich habe auch in Süditalien gearbeitet, in Kalabrien, also für Kalabrien in einem Projekt gearbeitet. Und ich habe nachher ihre Engelhalbinsel in Bern, ein Sherpa von dort in der Hand gehabt und dachte, das kenne ich doch irgendwie. Das habe ich schon mal gesehen, plötzlich ist mir Sinn gekommen. Das ist wirklich ein lokales Sherpa, das im 5. Jahrhundert vor Christus aus Süditalien in die Schweiz importiert worden ist. Also das ist ein antiker Import. Und das haben wir einfach vorher gar nicht gekannt.
Also das heisst, Sie haben wie einen Sinn entwickelt für
Objekt,
für das Material. Mhm. Das passiert Ihnen fast intuitiv.
Ja.
Also, unglaublich, ja.
Ja. Aber das ist
ja. Ja, das fasziniert mich.
Ja. Ja, das ist, jeder hat seine Fähigkeit.
Ja, also wie ein sechster Sinn.
Also, man macht mit dem nicht unbedingt Geld, Herr Müller. Also, so muss ich schon sagen.
Nein, aber ich würde noch gerne einhängen. Also, das heisst, Sie haben Geld verdient, als 16-Jährige in der Schulferien go Scherben putzen und anschreiben. Und dann nachher, ist dann klar geworden, nach der Matur, ich gehe in die Archäologie. Ist das gar klar gewesen?
Nein, aber zuerst habe ich Philosophie angefangen. Nachher die ersten zwei Stunden habe ich gemerkt, da hat es keine Bildlederbücher. Das ist relativ schwierig, weil ich nicht so gerne so Fachliteratur lese. Und nachher,
wieso bin
ich
denn so Philosophie?
Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich genügend, weiss auch nicht, so nach Teenager, das macht mich ein bisschen intellektueller.
Aha. Aber
ich habe es jetzt inzwischen aufgegeben, das zu werden.
Also es sind mehr die pragmatischen Arbeiten. Das ist speziell ähnlich wie der Herr Müller. Ja. Haben Sie auch mal einen Gleiswechsel machen, so dass Sie gemerkt haben, wie Frau Roselli Philosophie und dann nach ein paar, wie lange hat es gebraucht, bis Sie es gemerkt haben?
Ja, etwa einen Monat.
Nach einem Monat schon gemerkt, dass Philosophie ist. Hat es auch mal gegeben?
Ja, kleinere Gleiswechsel hat es natürlich ständig gegeben. Es hat immer wieder neue Realitäten gegeben und am besten akzeptiert man die ja, oder? Und nimmt die neue Realitäten, ja.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ja, mal habe ich mich entschieden, zur Volksbank zu gehen. Und ich bin dann von der Sando gekommen. Ich war Länderkontrolle in Europa für Sando. Und hatte einen Wirtschaftsprüfer gehabt und mich natürlich sehr stark für die Buchhaltung eingesetzt. Aber auch die Buchhaltung wollte ausbauen in Richtung Controlling. Und dann habe ich mich sehr stark eingesetzt für das. Und es ist so weit gekommen, dass sie gesagt haben, jetzt, das ist wirklich wahr, das ist ganz wichtig, das Controlling, Betriebsbuchhaltung und alles. Wir machen eine neue Stelle in der Geschäftsleitung für das. Und ich habe natürlich gedacht, ich sei der. Ich bin aber nicht gewesen. Und das war natürlich ein starker Hammer gewesen, aber ein Hammer, der im Nachhinein mir gut getan hat. Ich habe nämlich etwas anderes übernommen, sogenannt Asset and Liability Management auf gut Berndeutsch. Aktiv-Passiv-Steuerung von der Bilanz. Etwas, das eine riesige Zukunft hatte. Und damit bin ich dann vom Wirtschaftsprüfer eigentlich zum Banker geworden. Dank eigentlich dieser Niederlage. Jetzt etwas sehr Gutes daraus geben.
Ja, also
und das war natürlich ein Gleiswechsel gewesen, ja.
Ja, klar, ein forcierter Gleiswechsel, quasi, den Sie haben müssen, Sie hätten ein Glück gebracht. Raubgut, Stichwort Kalabrien. Ich weiss, da haben Sie viele Fragen gesammelt. Wie haben Sie das kennengelernt? Wie sind Sie überhaupt da drauf gekommen, auf die Thematik Raubgut?
Also, ich habe Uni gearbeitet und wir haben dort ein Projekt gehabt, hat sich entwickelt, von Raubgut in Süditalien, wo in mehreren Uni Bern Objekte hatten. Und andere Objekte sind über die Welt verteilt, die grossen Museen.
Also schnell zum Präzisieren, Sie haben in der Uni Bern Objekte gehabt, wo Sie gewusst haben, das Objekt, das gehört eigentlich, kommt von Kalabrien und ist dort irgendwann einmal illegal weg.
Genau.
So, okay.
Also, ja. Genau. Und die anderen Museen haben das auch langsam gewusst und es ist in den Anfang 90er Jahren ist die Thematik von Raubgut aufgekommen und wir haben nachher eine Anzeige gegeben, Selbstanzeige bei den Italienern und wir haben mit der italienischen, also mit dem Ministerium ausgemacht gehabt, also meine Uni und die anderen Institutionen in Kalifornien, Dänemark, Deutschland und so weiter, dass man die jetzt wissenschaftlich bearbeiten, die Objekte, und nachher erst zurückführen. Und ich durfte da mit koordinieren, die Sachen, auch bearbeiten, eine Ausstellung machen und am Schluss nachher den ganzen, das Primborium in den Weg leiten, die wieder an einen Ort zurückzubringen, dass sie auch dorthin kommen und nie in ein anderes zwischengelagert werden. Und einfach in dem Moment, wo wir die Objekte, das waren so 8000 Objekte gewesen, inzwischen von all diesen Museen, wo wir die zurückgegeben haben, hat eine offizielle Grabung wieder das Loch gefunden, wo die Raubgräber die Sachen ausgraben haben mit Detektoren. Es hat sehr viel Metall dabei gehabt. Also, und sie haben da noch Zigarettenkippen von den Raubgräbern und Brillenreste haben wir gefunden und so andere Relikte. Und da haben wir viele halbe Gefäße können ganz machen wieder.
Wunderbar. Also, und aus welcher Zeit ist, also wenn sind die Sachen geraubt worden von dort?
Die sind in den 70er Jahren geraubt worden.
Relativ frisch.
Genau, also relativ frisch. So, und sie stammen vom 8. Jahrhundert vor Christus bis 15. Jahrhundert vor Christus, also 2500 Jahre alt.
Ist das immer noch ein Thema? Das Rauben?
Nein, Rauben dort in
Kalabrien,
ja,
zum Beispiel.
Also in Apulien, das ist jetzt wirklich langsam abgeräumt und das Einzige, was man wirklich machen kann, ist einfach die Leute sensibilisieren, auch die Heimischen, dass sie wieder eigentlich stolz sind auf ihre Vergangenheit, aber weil es jetzt Italiener sind und eine griechische Vergangenheit, ist das manchmal ein bisschen schwierig und auch mit der wirtschaftlichen Lage jetzt ist es sehr schwierig. Also ich gehe jetzt seit eigentlich 15 Jahre regelmässig runter und also in letzter Zeit bin ich sehr erschreckt, wieder, wie es den Leuten schlecht geht. Also das ist auch etwas, wo wir überlegen, wie können wir jetzt auch unseren Kollegen, nicht den Unternehmen, da können wir auch nichts machen, aber einfach unseren Kollegen dort in den Museen wieder ein bisschen so Unterstützungshilfe geben, dass sie wieder einen Sinn sehen in ihrer Arbeit oder einfach auch ein bisschen wieder aufschnaufen.
Das heisst, also es wird immer noch ausgerabt, illegal, ja. Es wird rausgeholt, geraubt und dann muss ja auch März sein. Wo sind denn die Abnehmer? Wer kauft das Zeug?
Jetzt haben wir ja die neue Kulturgüterschutzgesetz und man darf das nicht mehr einfach so abreisen. Oder es wird also relativ schwierig, dass das meiste wird wirklich über das Internet verschüttet. Also wenn man schaut, Bulgarien, Rumänien, so, da wird das im grossen Stil wird Ware angeboten, gerade so Münzen und Schmuck und solche Sachen. Und wenn man so ein bisschen durchschaut, erkennt man so, wo es ist. Zum Beispiel, wo der Irakkrieg war, wenn man so ein bisschen geschaut hat, haben wir sofort gemerkt, aha, es kommt viel aus dieser Gegend her, Afghanistan natürlich das Gleiche, einfach sogar besonders Krisenzentren sieht man
also
sofort.
Also da gibt es ja Leute, die in die Museen gehen, wenn sie merken, es ist eine Krisenregion, die nehmen die Sachen aus und verschärben
sie noch. Das ist einfacher, sie nehmen einen Bagger und holen es direkt aus dem Boden. Oder?
Ja, und nehmen es einfach aus dem Boden und nachher kommt das im Internet auf eine Auktionsplattform wie eBay, weiß ich.
Genau.
Unglaublich. Was kann man da dagegen machen?
Ich denke eigentlich nicht. Also man kann wirklich nur am Anfang etwas machen und die Leute sensibilisieren. Oder so mitnehmen. Gerade in Südamerika haben wir einen guten Erfolg, indem man die Einheimischen mit einbezieht. Und das müssen wir meist auch so machen.
Und da hilft Ihnen dann wieder Ihr sechster Sinn. Das heisst, wenn Sie so ein Objekt sehen im Internet, dann wissen Sie relativ schnell, woher das kommen kann. Ist das so?
Das ist so.
Tatsächlich. Unglaublich. Haben Sie auch ein Flair für Antike? Also jetzt etwas sehr abstrakt, nachdem
also, mich interessiert die Vergangenheit sehr natürlich. Ich kann nicht sagen, dass ich natürlich so ein Flair habe wie Frau Raselli. Aber mich interessiert das immer. Mich interessiert, wo unsere Wurzeln herkommen, wo wir daherkommen. Das ist wichtig, dass man überhaupt die Gegenwart gut versteht. Oder? Aber für mich entscheidend ist die Zukunft.
Dort, wo sie hinwollen.
Genau.
Gerade diesen Sommer, wenn es mir recht ist, sind sie in den Schlagzeilen gewesen, regional, aber auch national, hat man sie als Retter von Deisswil benannt, Herr Müller. Eine marode Kartonfabrik, wenn es mir recht ist, die sie gekauft haben. Was war dort genau die Geschichte? Also, dort sind sie auch ein bisschen Schatzgräber. Sie haben etwas gefunden, respektive sind im richtigen Moment gekommen. Und mach jetzt nicht etwas. Was ist das genau, das Deisswil?
Also das war eigentlich Zufall gewesen. Oder die Geschichte ist, dass es wie oft in meinem Leben Zufall eine wichtige Rolle spielen. Ich bin zurückgekommen von einer Versammlung, Alumni-Versammlung eigentlich, von denen, die mit nach Indien sind gekommen, vom SVC. Und im Zug und der Heimfahrt haben wir diskutiert, was in Bern alles abgeht. Negativ leider abgeht, dass wir sehr viele Arbeitsplätze in Bern verlieren. Die Frage, nachher jetzt Bentali, der weg ist, Allianz hat Arbeitsplätze nach Zürich verlegt, UBS. Und dann habe ich gesagt, und jetzt noch das Deisswil. Und dann haben wir das diskutiert und dann sagt er vis-à-vis zu mir, du, ich bin dort im Verwaltungsrat. Und dann sage ich, ja, was machst du? Dann hat er gesagt, ich kann nichts machen. Und dann sage ich, ja, warum nicht? Ja, die Österreicher, dann haben wir das diskutiert. Und wir sind dann einig geworden, jetzt machen wir etwas.
Müssen wir erklären, vielleicht die Österreicher sind die bisherigen
Zeiten. Ja, die Firma hat das zugetan. Das war ja so, dass während der Betriebsferien die eigentlich eine Vollsitzung stattfinden sollte. Und dann eine Universalversammlung durchgeführt und dort entschieden, dass kein Karton mehr in Deisswil produziert werden und dass die bisherigen Arbeitnehmer nicht mehr gebraucht werden. Und daraufhin ist allen gekündigt worden. Die Unia hat sich natürlich eingesetzt, Sozialpartnerschaft, und haben das besetzt. Sie sind auch nach Österreich. Und das ist auch ein Problem gewesen, rein menschlich, oder? Ich habe versucht, mir vorzustellen, wenn das jetzt weitergeht, kann das enorm eskalieren. Das kann dazu führen, dass Leute vielleicht etwas machen, was nicht in Ordnung ist. Und dass der gute Ruf von Daysville, der gute Geist dort, plötzlich nicht mehr den guten Ruf hat, wie es früher hatte. Und da hat es viele Überlegungen gegeben, weil wir gesagt haben, jetzt mischen wir uns ein. Und schlussendlich habe ich dann entschieden, jetzt mache ich denen Offerte. Und habe dann geschrieben, Offerte gemacht. Sie haben mir angerufen, sie haben natürlich gefunden, meine Preise jenseits. Nicht zu hoch, sondern zu tief, natürlich. Und dann haben wir ein bisschen verhandelt und ja, ich war bereit gewesen, sämtliche Risiken zu übernehmen. Und einfach gesagt, ich übernehme die Aktien. Und dann auch später auch die Gemeinde beteiligen und noch der andere Herr, der Dr. Hoffmann, der ebenfalls dort war. Und das haben wir dann so gemacht, oder? Ich konnte das können übernehmen. Ich konnte vor den Leuten herstehen am 4. Juni und ihnen erklären, was die Vision ist.
Und was haben Sie ihnen gesagt, jetzt diesen Leuten?
Ich habe ihnen gesagt, ich sei an die Grenzen gegangen von dem, was sie verkraften können, wegen ihnen. Weil sie es verdient haben, dass man zu ihnen schaut, weil sie über Generationen dort gearbeitet haben. Leute, die Jahrzehnte dort sind. Die Mehrheit dann war zwischen 45 und älter gewesen, oder? Von diesen Leuten. Und ich einfach nicht akzeptieren, dass man jetzt so mit ihnen umgeht. Und das hat natürlich sehr gewirkt. Ich habe gesagt, ich gebe euch allen wieder eine Arbeit. Einen Arbeitsvertrag. Ich habe zwar keine Arbeit für euch. Ich darf ja nicht mehr Karton produzieren. Aber ich zahle euch den gleichen Lohn, wie der Besitz hatte. Und dann haben wir das Modell erklärt. Ich habe gesagt, wir werden schauen, dass ihr wieder eine Perspektive habt. Dass wir euch ausbilden. Ich habe gesagt, die Geschäftsleitung hat den Hauptauftrag, Gott der Götti zieht euch, aus Gott der Götti-System. Und ihr alle zusammen müsst euch überlegen, was kann ich gut, was mache ich gern, was motiviert mich, den Rest von meiner Berufszeit zu verbringen. Was will ich überhaupt machen? Und er gesagt, und die Gespräche, die stattfinden, gehen immer um diese Fragen. Natürlich wollen wir eure Lebensgeschichten auch hören. Und natürlich wollen wir auch wissen, was habt ihr in der Vergangenheit gemacht. Das ist ganz wichtig, für auch wieder zu sehen, was jemand könnte hergehen mitnehmen. Und das haben die Leute sehr gut begriffen. Wir haben natürlich dann auch ein Büro eingerichtet, für die Leute zu vermitteln. Ich habe Leute angestellt extra, die nichts anderes machen, als die Leute ausleihen in anderen Firmen. Weil wenn sie in anderen Firmen arbeiten, dann sehen sie etwas anderes. Die Welt hört das viel nicht auf. Sondern sie sehen andere Firmen, sie sehen plötzlich, was sie anders können. Und sie können ja wieder sagen, nein, das will ich nicht, ich komme wieder zurück. Sie haben ja bei mir ein Auffangnetz.
Eben, die Frage ist jetzt genau, was passiert denn jetzt noch konkret dort vor Ort? Also eben, Sie haben gesagt, Karton wird nicht mehr produziert.
Ja.
Wie finanzieren Sie denn die Stellen von denen? Also die müssen ja eben, wie Sie gesagt haben, ihren Lohn monatlich bekommen.
Genau. Woher kommt das Geld? Ja, natürlich dort aktiv in der Bilanz ja. Drin, oder? Wo wir jetzt langsam verkaufen, aber ich kann also nur einmal verkaufen, das ist auch klar, es hat Material, wir haben alte Maschinen und so, die wir an die Leute bringen und mit dem Geld zahlen wir das. Und wir zahlen es natürlich auch damit, wenn wir die Leute ausleihen, da kommt etwas zurück, das ist auch klar. Wir zahlen noch eine Ausbildung, ein Beispiel ist, wir haben 60 Stapelfahrer gehabt, die ihren Job hervorragend machen und das beherrschen, aber keinen Ausweis. Also haben wir zuerst, die Leute müssen ausbilden, Theorie, Prüfungen machen und wenn sie den Ausweis haben, dann sind die Chancen grösser, dass sie extern etwas finden. Es hat Leute gehabt, die in jungen Jahren hergekommen sind, einer sogar wegen dem Vater dazumal, hat gesagt, weil sie nur beide noch haben, bin ich auch gekommen und jetzt 38 Jahre dort ist. Natürlich hat er eine gute Fähigkeit entwickelt, für Maschinen zu bedienen und alles. Aber hat mir gesagt, sonst kann ich nichts anderes, ich kann einfach allen helfen. Und gleich ist natürlich der Lohn immer aufgestiegen. Und uns ist ganz wichtig, dass der Marktwert von diesen Leuten wieder gehoben werden kann. Dass sie in eine neue Richtung gehen und eben die neue Realität können akzeptieren und sich motivieren. Es hat solche gehabt, die sind relativ schnell mit ihrer neuen Situation umgegangen. Sie waren auch bereit, Einbussen in Kauf zu nehmen.
Also hat es Leute gegeben, die sich entschieden haben, zu gehen. Dass sie sagen, okay, ja. Das ist jetzt von mir gerade der Schnitt, jetzt gehe ich.
Genau, und zwar, wo wir auch geholfen haben, ja. Natürlich, oder wo sich beworben haben, wo gesagt haben, ja, das mache ich, und das hat mich auch tief beeindruckt. Durch andere gegeben, die viel mehr Schwierigkeiten hatten, sich für eine neue berufliche Herausforderung zu motivieren, und daran gecatcht haben, oder? Das habe ich menschlich hervorragend begriffen. Aber es hat mich natürlich auch bedrückt irgendwie, oder? Was machen wir jetzt? Und das sind auch super Leute. Ich habe dann auch gesagt, ich habe während der Woche jeden Mittag reserviert, alle 4 Stunden Mitarbeiter, neben der Gottengötti, neben dem Coaching von Leuten, die wir extern haben, für einfach selber zu spüren, was da vorgeht. Und all die Lebensgeschichten, das hat mich enorm betroffen.
Und daneben gemacht. Haben Sie ja noch eben Ihr Amt als Banker und ja. Regionen. Was treibt Sie an, Herr Müller? Woher nehmen Sie die Energie?
Also ich habe das Gefühl,
das braucht 26 Stunden pro Tag, wenn Sie mir das erzählen. Wo nehmen Sie die Zeit und wo nehmen Sie die Energie her?
Also ich muss ehrlich sagen, ich nehme die Energie der Leute natürlich. Ich habe Freude, wenn ich mit anderen zusammen etwas Positives machen kann, etwas bewegen kann. Und für mich ist eben etwas Positives, für diesen Perspektiven zu geben, eine Zukunft zu schauen und diesen Leuten ein bisschen die Augen aufzutun, was man noch alles könnte. Jeder Mensch ist für mich ein Wunder, ein riesiges Wunder. Und manchmal kennen sie das Wunder selber nicht. Die Leute, das ist Wahnsinnige. Und wenn sie Fragen stellen und weitergehen, entdecken die plötzlich in sich ein Pflänzchen, wo man sehr viel grösser machen kann. Wo man etwas daraus machen kann, wenn jemand da ist, wo er vertraut, wo er den Mut gibt, wo er unterstützt oder auch vielleicht finanziell ein bisschen beisteht. Das ist auch eines der Modelle, die wir dort haben. Oder? Wir haben ja, meine Frau und ich haben ja eine Stiftung gemacht jetzt mit dem Berner Park zusammen, wo wir all die, die bei uns gearbeitet haben, seit dem 4. Juni, 1. Juni eigentlich, wenn die irgendwann in wirtschaftliche Not kommen, dann können sie zu dieser Stiftung kommen. Und dort sind ja Vertreter der Gemeinden drin. Und die können auch entscheiden, wir helfen oder wir helfen nicht. Und dass die einfach diesen Leuten ein bisschen den Hals sagen, die sind nicht alleine auf dieser Welt. Oder? Da hat es noch ein paar, die euch helfen, die eure Sachen sehen. Und ich habe immer einfach riesen Freude, kann ich so etwas machen können, mit Leuten etwas bewegen. Ich muss auch sagen, dass ich alleine eigentlich gar nichts geleistet habe. Sondern es waren immer Leute um mich herum, die mindestens so viel, wenn nicht mehr gemacht haben. Das war immer ein Team, ja. Oder? Und nur wenn die Leute auch mithelfen, gibt es eben die Energie, die wir davor reden, wo die sagen, ich habe wahrscheinlich in den letzten 6 Monaten noch nie so wenig geschlafen wie jetzt, aber ich bin gar nicht müde.
Man sieht uns, glaube ich, okay. Jeden Tag. Das ist persönlich auf DRS1 mit meinen beiden Gästen, Hans-Uli Müller, den wir gerade gehört haben, Unternehmer und Bankier, und der Lilian Raselli auf der anderen Seite. Sie haben ja auch mal die harte Seite kennengelernt, einfach auf der Seite als Schülerin, wo sie haben müssen, was haben Sie genau gemacht in ihren Ferien?
Also ich bin aber sogar Leiterplatten.
Im Akkord haben Sie geschafft?
Leiterplatten stanzen.
Also Sie kennen die Seite dann auch. Leider. Haben Sie auch mal so quasi auf der anderen Seite als Arbeitnehmer, ich weiss nicht, Ihre allerersten Jugenderinnerungen an die Arbeit, Herr Müller?
Ja, das ist natürlich daheim. Meine Eltern haben das Flugplatzrestaurant geführt.
Ah, genau.
Oder?
Jawohl.
Und dort war natürlich, die ganze Familie hat dort mitgearbeitet. Das haben wir ja sehr gerne gemacht. Und wir haben ja immer serviert, Leute bedient, in der Küche gestanden, morgens das Buffet aufgefüllt, bevor wir auf die Schule sind. Und ich habe den Mittwochnachmittag gehasset, weil dann musste ich abwaschen, bis zum geht nicht mehr. Bin ich lieber in die Schule. Aber es ist eine sehr gute Erfahrung gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, was Unternehmertum ist von meinen Eltern. Ich habe gelernt, dass der Kunde entscheidet. Dass man froh sein und dankbar sein, wenn jemand kommt, Sirup trinken zu uns. Das war schon prägend, muss ich sagen. Oder? Auch, dass die Familie das Wichtigste ist, der Zusammenhalt in der Familie. Ja.
Sie sind beides Familienmenschen, sind eben neben dem Beruf auch engagiert als Familienmenschen. Wir haben noch ein paar Minuten, nur noch fast Zeit für die Sendung. Von Ihnen weiss ich, Frau Raselli, dass Sie einen Rückzugsort haben am Bielersee, wo Sie sich ausklinken können, der Ihnen viel bedeutet. Was ist das für ein Ort genau?
Also das ist ein altes Haus, das ich geerbt habe. Wir hatten eine relativ schwierige Zeit, wo es Familie so mit Schicksalsschlägen und wir haben nachher überlegt, auch als Familie, oder ja, wir als Ehepaar zu machen, etwas, was uns Spass macht, weil wir gemerkt haben, das Leben ist endlich, sehr endlich, es kann sehr kurz werden. Und dann muss man doch die Energie für die Sachen einsetzen, die ihm wichtig sind. Also eben wie, halt für mich jetzt auch Kultur den Leuten zeigen, also wo ihre Wurzeln sind, aber eben auch unsere Wurzeln privat. Und das ist das Haus, das von meinen Vorfahren ist. Es klingt sehr grossartig. Es sind aber eigentlich nur 2 Zimmer und eine Rauchküche mit so ein bisschen Anbauten. Also. Das ist ein Bielersee in Kleidwann. Und das ist eines
von den ältesten Häusern am nördlichen Bielerseeufer. Und das tun wir seither in unserer Freizeit einfach restaurieren und machen.
Wieder eine alte Struktur.
Wie alt ist das? Es ist so, die ältesten Teile sind aus dem 13. Jahrhundert.
Unglaublich. Also auch wieder 800. Sie haben es wirklich mit diesen mittelalterlichen.
Ja, Strukturen. Also eigentlich, zufälligerweise, jetzt hat das so eine Übereinstimmung gegeben halt mit dem Beruf. Oder? Mhm. Aber einfach schon mit. Also, mir ist einfach sehr wichtig, unsere Herkunft, wo kommen wir her, weil das bietet plötzlich, das bildet ja das Gesamte von unserer Vergangenheit, unsere Gegenwart, und so können wir auch in Zukunft gehen. Also es ist nicht nur Vergangenheit, ist schön und rosig und so, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir unsere Vergangenheit bewusst sind, oder auch unsere Kulturgüter. Das ist mir so bewusst worden, ich hatte mal einen Tag in Albanien, wo ja fast alle Häuser, sämtliche Relikte, die älter sind als 50 Jahre, sind abgerissen worden und weg. Und man sieht wirklich, wie viele Leute verloren sind. Oder einfach Schwierigkeiten zu orientieren, weil ihnen einfach die gesamte Vergangenheit fehlt. Also ich denke, wir bilden uns ja aufwachsen, die wir in den Wurzeln, wo wir herkommen. Und das geht länger zurück, als wir selber schon existieren.
Das muss man schnell einhängen. Dort Albanien, das heisst, die Strukturen, die Bauten hat man abgebrochen. Ja. Und dann einfach neu verwertet in...
Man sieht es eigentlich gar nicht, oder? Es war ja so gesehen, unter der Diktatur haben wir einfach die alten Strukturen weggerissen, weil ja die eben nicht kommunistisch sind, sondern bürgerlich, vom Bürgertum her sind gekommen oder einfach noch weiter älter. Und das haben wir einfach flach gemacht.
Und jetzt, wenn Sie am Bielersee sind, was machen Sie denn an einem Wochenende zum Beispiel?
Also ich tue häufig koordinieren und mein Mann, der muss es dann machen.
Ah, jawohl. Also Sie sind auch so eine Netzwerkerin quasi, im kleinen Rahmen. Eine Familienunternehmerin.
Also ja, im kleinsten Unternehmen, oder dann gehen wir in die Denkmalpflege, dort haben wir so einen Durchgangsschein, also wir dürfen Materialien holen, wir dürfen es einfach so restaurieren, dass man es erstens brauchen kann, soll nicht ein Museum sein, oder, aber einfach, dass die alten Strukturen, wenn möglich, erhalten können werden. Dort, wo es passt, das sind auch ganz moderne Elemente drin. Also ich auch gerne Dusche und ein normales WC, muss ich sagen. Also das hat es jetzt auch drin.
Das hat es jetzt
zum Beispiel. Das hat jetzt auch drin. Ja. Aber zum Beispiel wird nur mit Holz geheizt. Und einfach sonst. So wirklich bei Möglichkeit werden die alten Sachen erhalten. Und das passt ja auch, also das gehört ja in die Gegend. Da hat es ja sehr viel, ist eine ganz alte Kulturlandschaft, eigentlich der Bielerseeraum. Und ich habe wirklich immer das Gefühl, wenn ich dort herkomme, so, das ist so, wirklich so ein kleiner Adlerhorst. Also dort stimmt
es. Der Horst, den Sie nicht auftanken
können. Das stimmt,
und Ihre Kinder, Sie haben zwei Kinder, die ziehen auch mit? Oder ist das mehr etwas, was Sie und Ihre
Mann jetzt, im Moment sind natürlich die selber mit sich beschäftigt vom Alter her. Das ist mehr eine Sache von uns. Ich will es auch nicht nötig, dass sie müssen immer, aber wenn man muss als Kind, dann haben wir nachher keine Freude mehr, wenn man erwachsen ist. Und es würde uns natürlich freuen, wenn sie mal das würde weiterziehen, aber wenn nicht, das ist ihre Entscheidung. Aber auf jeden Fall ist uns Eltern ist unsere Freude. Und wir können ja auch immer mehr gehen, je älter als wir werden. Und wir haben natürlich dort auch langsam das Beziehungsnetz, dass die Leute dann sagen, hey, du bist wieder nicht im Wochenende, was hast du wieder gemacht?
Man darf, glaube ich, ihnen auch nicht einfach so grübeln dort im Boden, oder?
Nein, also Es ist also auch ein archäologisches Gebiet und also ich habe ja auch so einen Grabstopp. Also ich darf selber nicht mehr raubgräbern bei mir innen. Also.
Haben Sie Sachen gefunden bei sich, sogar auf diesem Grundstück?
Ja, haben wir schon.
Sicher?
Ja,
was? Ja.
Also einfach so irgendwie so im 12. Jahrhundert hat der archäologische Dienst gesagt, es wäre jetzt besser, wir würden das offiziell machen.
Also Sie dürfen nicht mal Hobbyarchäologin sein auf Ihrem eigenen Grund, oder?
Nein. Weil, also, als ich noch im Archäologischen Dienst gearbeitet habe, habe ich also die auch gehasst, die so selber kreativ geworden auf ihren Grundstücken. Also.
Privatmuseum daheim liegt nicht drin.
Nein.
Und Ihnen, weil ich weiss, dass Sie ein ausgesprochener Sportler sind, wir haben es schon ein bisschen gehört, bei Ihrer Geschichte auf Alalinhofen. Sagen Sie schnell, was Sie jeden Morgen machen?
Also ich habe so ein bisschen mein Programm und jeden Morgen 20 Minuten meine Turnübungen machen. Und das gibt mir immer ein Disziplin. Oder ich kann durch den Tag gehen und dann kann ich eben wach sein und etwas können zu machen.
Sie machen etwas ganz Spezielles einmal am Morgen?
Ja. Ich mache bei Handstängen.
Ja. Aber Handstände, das wollte ich hören. Seit wann machen Sie das?
Ja, seit manchem Jahr natürlich. Ich komme schon bis 32 ziemlich aktiv. Und dann habe ich ein bisschen mehr für Joggen. Und dann habe ich plötzlich gefunden, jetzt muss ich einfach immer ein etwas machen am Morgen. Und ich habe gemerkt, das tut mir gut.
Kunstturner, wäre das auch noch etwas gewesen? Also hat es mal einen Scheideweg gegeben?
Es hat einen Scheideweg. Kunstturnen war für mich sehr wichtig in jungen Jahren. Ich habe sogar wegen dem nicht Koch gelernt. Eigentlich auch in meine Brüder.
Ich muss vielleicht noch schnell sagen, Ihre Geschwister, das sind glaube ich alle, oder die meisten sind das Fünfte, gell?
Nein, also wir sind vier Brüder und jeder hat eine Schwester.
Ah, und jeder, voilà. Und jeder eine Schwester. Sind aber, glaube ich, alle Köche geworden, oder?
Sie sind alle im Gastgewerbe, ganz genau.
Im Gastgewerbe, muss
und,
ich so sagen.
Und, ja, aber die Brüder sind alle Köche geworden. Also, zuerst eine Kochlehre gemacht und dann eine Hotelfachschule und auf dem Weg, Gastronomie. Und ich bin der Einzige, der das nicht gemacht hat. Und zwar eben, weil ich wollte turnen und gesagt, ich kann nicht einmal bei Küche stehen, wenn ich trainieren sollte. Dann habe ich aber fünfmal trainiert pro Woche. Und darum habe ich dann das KV gemacht.
Und was hat es mit dem Handstand auf sich? Wieso machen Sie das?
Weil ich einfach merke, das ist eine gute Balance. Oder? Das ist auch das Hirn ist geblutet nachher und es gibt eine gute Balance. Die hat relativ viel Muskeln dazu gebraucht und ich mache zuerst den Winkel und dann gehe ich Handstand mit dem Winkel wieder rauf. Mhm. So eine Übung. Und ich bin einfach fit wegen dem.
Das hilft einmal
mit wenig Zeit könnt ihr eigentlich viel holen.
Genau. Wenn Sie jetzt, ich glaube, Frau Aseli und ich, wir haben keine Ahnung, was ich weiss, der letzte Handstand habe ich selber schon auch mal im Turnen gemacht, das ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her. So der Trick, wenn wir uns jetzt das mitnehmen von dieser Sendung, Handstand für Anfänger, was muss man machen?
Das Beste ist, ihr geht gegen die Wand zuerst am Anfang und dann macht den Kopfstand Handstand, drückt euch einfach auf.
Also zuerst mal der Kopfstand längt ja schon mal und dann muss man sich ja noch abpressen.
Genau, dann muss man langsam aufgehen.
Das sind genau ein paar zig Kilo.
Und dann sagen dir vielleicht eure Mehrpartner, also im Freien mal helfen, aufziehen. Und so, und ich mache das natürlich auch die Jugendregel geleitet lang oder 15 Jahre und habe immer Leute trainiert, mit den Kindern immer tun. Jetzt fange ich an mit den Grosskindern, oder? Die haben immer Riesengolde. wenn wir zusammen etwas machen, die wollen immer irgendetwas tun, wenn sie kommen.
Hat ja noch etwas Philosophisches, würde ich sagen, wenn man die Welt auf dem Kopf sieht stehen, oder? Dann ist das vielleicht auch so ein alternativer Zugang, wo man auf neue Ideen kommt.
Ja, ja. Also beim Joggen kommen wir eigentlich die Ideen.
Und das Hirn ist geblutet.
Ja, das Hirn geblutet ist, genau.
Ist auch nicht schlecht. Wir sind schon fast am Schluss. Wir haben angefangen mit dem Schloss Thun und wir hören auf mit dem Schloss Thun. Würde mich nämlich interessieren, wenn ich Ihnen jetzt so eine paradoxe Frage stelle. Was muss alles schief gehen, dass der Deal mit dem Schloss nicht stand kommt? Was müsste man alles falsch machen?
Nicht zusammen offen kommunizieren, nicht zusammen die Wünsche sagen, die man will. Und nicht offen sein, für nachher zusammen ein gutes Konzept zu machen. Und vielleicht einander auch ein bisschen Sachen übergeben, gewisse Gebiete oder Tätigkeiten oder einfach eine gute Win-Win-Situation zur Wirtschaft oder zu bewirken.
Herr Müller, was muss schief gehen, was muss man falsch machen, damit es nicht zum Stand
kommt? Es sind einfach noch zwei Punkte, oder, wo ich mich nicht hätte wollen. Binden, weil ich will frei sein, ich bin einer, der gerne gibt, aber ich tue nicht gerne auf Druck etwas geben. Und ich habe im Sinn, hier etwas sehr Gutes zu machen, ein Schloss, das wirklich die Bevölkerung Freude hat, wenn sie dort raufgeht, dass das im Schloss oben eben nicht mehr Angst auslöst, sondern Freude, das Gegenteil, oder? Dass die Leute gerne dort raufgehen, dass wir all die guten Traditionen selbstverständlich halten, aber noch etwas Besseres dazu tun, oben drauf, oder? Dass wir dort oben gute Feste durchführen können, dass einfach die Turner merken, dort oben, da musst du dabei sein, da fühlst du dich gut. Und dort wird noch etwas Gutes gemacht, eben mit der Arkadenschmiede zum Beispiel. Und indem, dass die Bevölkerung dort mit offenen Armen empfangen wird. Und natürlich, ich muss sagen, die Arkadenschmiede, ich habe nur gedacht, das ist nicht nur für das reserviert. Dort könnt ihr auch Hochzeiten durchführen, dort könnt ihr euren Geburtstag feiern.
Das machen wir auch bis morgen.
Ja, das ist nicht gefallen, das ist alles, oder das denen gerne sagen. Oder?
Das also es wird schon jetzt gemacht, das muss ich so
also sagen. Also jetzt
umso mehr, aber dann haben wir eben die Catering oben, wir haben das Restaurant oben, wir haben zusammen.
Also da muss ich uns wieder in Schutz, also nicht in Schutz nehmen, aber nicht Licht unter den Scheffel kehren und sagen, wir haben schon jetzt 50'000 Besucher im Jahr. Also es ist ein guter Grund, den wir da zusammen aufbauen
können. Genau, wir können sicher da noch optimieren und noch einiges mehr daraus machen, da bin ich auch überzeugt. Und ich habe natürlich sehr Freude, mit der Frau Raselli etwas Tolles aufzubauen dort oben, wo ihr alle zusammen, wir alle zusammen auch Freude haben.
Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass das zustande kommt. Das ist persönlich gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Merci vielmals.
Das war unsere Talkshow aus dem Theater Alte Öli zu Thun. Gestern mit Christian Zeugin waren Lilian Raselli. Sie ist Archäologin und Leiterin vom Schlossmuseum Thun. Und Hans-Ulrich Müller, Unternehmer und Banker. Technik Björn Müller und Samuel Berger. Und dazu können Sie auch eine CD bestellen von diesem Gespräch. Und zwar bei den Telefonnummern 0848 840 800, 0848 840 800. So eine CD kostet 31,90 Franken. Und bestellen können Sie sie zu normalen Bürozeiten ab dem Montag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.